Race Week, der Motorsport-Podcast mit Matthias Monnerjahn und Thorsten Konrad. Und damit also ein herzliches Willkommen, liebe Motorsportfreunde, zu einer neuen Folge hier auf Race Week. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und seid dann jetzt auch wieder gut in die neue Woche gestartet. Heute haben wir die Teammanagerin des Familienteams von Equipe Vitesse zu Gast. 2017 wurde das rheinland-pfälzische Team aus Ingelheim von Andreas Herbst gegründet. Unter anderem starten sie im GTC-Race, im Dunlop 60 und auch oben in der Eifel. Bei der NLS ist das Team vertreten. Das Motto des Rennstalls: ein Team, eine Familie. Wir sprechen heute mit Teammanagerin Jill Herbst, wie es zur Gründung des Teams gekommen ist, ebenso wie es als Familie so im Rennbusiness ist und was für 2022 alles geplant ist. Und damit also ein herzliches Willkommen an Jill Herbst und an meinen Motorsport-Experten Thorsten. Moin ihr zwei!
Hallo Matthias, danke, dass ich hier bin.
Hallo Matthias, hallo liebe Motorsportfreunde, hallo Jill.
Hallo Thorsten.
Ja, ihr zwei kennt ihr schon recht lange, richtig?
Kann man so sagen, ja.
Wo habt ihr euch denn mal kennengelernt?
Über Jills Papa, den Andreas, der auch, ich sag mal, meine Motorsport-Grundlage war. Ja, also durch den Andreas bin ich mehr oder weniger auch in Motorsport gekommen.
Ja, da war ich noch ein bisschen kleiner, da sind die Erinnerungen doch noch ein bisschen zurückhaltend.
Ja, aber letztendlich kennst du ihn auch schon seit Ewigkeiten, beziehungsweise seitdem du aktiv bist?
Ja, auf jeden Fall. Also schon relativ lange. Ich meine, an der Rennstrecke bin ich mein Leben lang. Ich war mit 3 Monaten das erste Mal beim 24-Stunden-Rennen Nürburgring. Also ich war eigentlich immer dabei. Ich habe auch kein einziges ausgelassen in meinem Leben. Von daher, aber Thorsten ist schon sehr lang dabei, auf jeden Fall.
Ja, also mit 3 Monaten das erste Mal auf der Rennstrecke, so früh war ich dann tatsächlich noch nicht da oben, aber dann hast du ja auch wirklich alles erlebt, was man da oben so in der Eifel irgendwo auch erleben kann, ne?
Ja, es war auch nicht das erste Mal an der Rennstrecke, aber halt beim 24-Stunden-Rennen das erste Mal.
Ja, Jill, was ich eben schon sagte, ihr seid ein Familienteam, was sich auf den GT3-Bereich konzentriert hat. Wie ist es denn eigentlich zur Gründung von Equipe Vitesse gekommen?
Also im Prinzip Motorsport, wie gesagt, ich habe es mein Leben lang schon gemacht, meine Eltern sowieso. 2017, beziehungsweise ja Ende 16, Anfang 17 hat sich das dann ergeben mit unseren Kunden zusammen, vor allem mit Josef Klüber, der damals noch einen Mercedes SLS GT3 gefahren hat, dass wir gesagt haben, so, wir machen das jetzt zusammen in ganz kleinen Rahmen. Da ist mein Vater, der Sepp eben, und ich, wir sind an die Rennstrecke gefahren und haben da quasi, der Sepp hat für uns gekocht, wir haben so ein bisschen ums Auto gekümmert und waren ganz klein, haben gesagt, okay, das machen wir jetzt ganz alleine, ganz familiär, im kleinen Rahmen. So fing das quasi an und irgendwann relativ schnell kam ja dann auch der AMG GT3 als Nachfolger, wodurch der SLS dann ja in die Garage gewandert ist und ja, so hat sich das alles ergeben.
Okay. Ja, du hast ja auch gerade nochmal gesagt, ihr habt aber den alten SLS dann auch nochmal aus der Garage geholt, ne?
Ja, genau. Das war, ich glaube, 2018 war der eigentlich nur als Taxi dabei. Und da hatten wir leider freitags im Dunlop 60 einen schweren Unfall, sind aber im GTC Race in der Meisterschaft mitgefahren, wodurch wir dann den SLS statt als Taxi doch als T-Car genommen haben. Und weil der Sepp ein bisschen, ja, ein paar blaue Flecken hatte, ist Kenneth Heyer alleine gefahren. Musste das erste Rennen von hinten starten, dadurch, dass er das Quali nicht absolvieren konnte. Ist dann, leider hatten wir eine Safety-Car-Phase, so die letzten 10 Minuten. Deswegen hat er es nur auf Platz 4 geschafft. Im zweiten Quali durfte er noch mitfahren. Und somit konnte er vorne, ich glaube aus der ersten Reihe ist er gestartet und konnte das Rennen selbst mit dem SLS gewinnen gegen die ja schon nachfolgenden Autos.
Ja, also du, mega, weil ich fand das nämlich auch schön, man konnte es auf Instagram dann auch verfolgen, er hatte das gepostet und da dachte ich, guck mal, der gute alte SLS aus den Anfangszeiten von Mercedes wieder da, ne?
Im Prinzip haben wir uns auf die SLS auch so ein bisschen spezialisiert jetzt als Team. Wir haben in unserem Kundenkreis 5 SLS, sind ja auch letztes Jahr mit Martin Zander, der hat auch einen dann sich letztes Jahr zugelegt, mit dem sind wir auch einige Rennen gefahren. Und ja, das Auto wird jetzt aber auch mehr doch als Trackday-Auto und die sind leider zu schade für Rennen zu fahren und die Ersatzteile werden immer weniger. Deswegen, wie gesagt, wir haben 5 Stück im Kundenkreis und werden, wenn es irgendwie zulässt, vielleicht dieses Jahr mal alle 5 zusammen an die Rennstrecke auf so einen Trackday bringen. Zumindest einige, also sie werden auf jeden Fall dieses Jahr zu sehen sein auf irgendwelchen Trackdays.
Ja, cool. Also da können wir uns dann auf jeden Fall drauf freuen. Dann auch auf diesen kernigen Sound von dem Auto. Den fand ich auch immer so traumhaft, ne?
Und definitiv zu schade, um Rennen damit zu fahren.
Ja, das stimmt. Und zu wertvoll.
Ja, aber die Ersatzteile dann wahrscheinlich nicht nur rar, sondern auch teuer, oder?
Ja, das geht. Also die Preise sind da stabil geblieben. Das, was sie vor 10 Jahren auch gekostet haben. Aber halt dementsprechend ja mittlerweile sehr wenig geworden. Sprich, Rohkarossen gibt es in dem Sinne nicht mehr. Das ist natürlich schwer, wenn dann mal was passiert. Das ist einfach zu schade.
Okay, ja. Jo. Ja, Equipe Vitesse, ein sehr schöner und vor allen Dingen außergewöhnlicher Name. Wie seid ihr denn auf den gekommen oder was ist der Hintergrund des Namens?
Als erstes, also Equipe war, wir hatten früher schon mal gemeinsam mit meinem Patenonkel Alfred Wolfsgruber ein Team. Chalet Racing Monaco nannte sich das. Dadurch war halt eben, die Firma war ansässig in Monaco und durch das Chalet war natürlich der Bezug zu der französischen Sprache schon da. Und damals gab es irgendwelche Gründe, weshalb wir das Equipe nicht mit in den Namen reinfließen lassen konnten. Aber das war immer schon, wenn wir gesagt haben, wenn wir nochmal was Eigenes machen, dann mit Equipe auf jeden Fall. Und uns war wichtig, dass wir einfach einen Namen haben, der irgendwie, den nicht jeder hat. Die meisten heißen so und so Racing oder Motorsport oder das wollten wir halt nicht. Wir wollten was anderes. Und ja, dann war uns auch, wir wollten auch keine zwei Sprachen mischen und deswegen haben wir einfach dann, das Vitesse bedeutet ja Geschwindigkeit und das passt eigentlich ganz gut und dann haben wir gesagt, okay, Equipe Vitesse, das ist unser Name.
Ist auf jeden Fall schön gewählt, ja.
Ja, das auf jeden Fall. Muss auch sagen, dass er optisch echt was hermacht. Gerade wenn man es dann in den Inboard sieht, ist ja dann oder macht dann auch immer mal was aus. Jill, ihr seid ja jetzt ein Familienrennstall und dementsprechend ist halt die Familie immer mit dabei. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre mit meiner Familie zum Rennwochenende und ja, dann es nicht unbedingt immer gut läuft, weil, ja, wenn es gut läuft, dann hast du halt auch irgendwo wenig zu diskutieren. Aber wenn es jetzt mal nicht gut läuft, dann kann es auch mal krachen, oder?
Gut, wir sind garantiert nicht immer einer Meinung. Und ja, mit einem Chef würde man garantiert anders reden, wenn es nicht der Vater wäre, das stimmt schon. Ja. Da gibt es auch schon mal die ein oder andere Diskussion, aber andersrum, man weiß halt auch ganz genau, wie der andere tickt und weiß auch, wann man dem anderen vielleicht aus dem Weg gehen sollte und das funktioniert dann schon ganz gut.
Das sind dann aber auch irgendwo wiederum die Vorteile, wenn du dem Papa in die Augen schaust und weißt, ich spreche mal gerade lieber nicht an.
Ja, genau. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, richtig, ja.
Ja, da weißt du halt, gerade lieber nicht, ja, wir trinken lieber nochmal ein Bier und dann gucken wir später mal weiter.
So ungefähr.
Ja, Jay, du warst ja jetzt nicht von Anfang an direkt Teammanagerin. Das hat sich ja dann nach und nach so ergeben, dass du jetzt da bist, wo du bist, oder?
Ja, gut, klar. Also bei Equipe Vitesse von Anfang an natürlich schon, aber die Jahre davor natürlich nicht. Als ich so anfing mit Schreiben, gab es noch so Fahrerwechselkarten. Da fing das damit an, dass ich dann auch, die Mama hat mir dann gesagt, okay, der und der fährt jetzt. Ich wusste wirklich jeden Helm, auch von den anderen Teams, welcher Fahrer welche Helme hatte. Und ich habe dann den Zettel bekommen mit der Fahrerwechselkarte und habe dann eben vom Helm den Namen abgeschrieben, weil alleine konnte ich ihn noch nicht schreiben. Und so fing das dann so ein bisschen an natürlich, dass ich so die ersten Aufgaben eben diese Fahrerwechselkarten ausfüllen. Und dann, irgendwann ging es dann weiter bei Car Collection. seit 2007 waren wir bei Car Collection und dann eben auch so ein Tankschlüssel und eine Zeitnahme. Und so ging das dann immer weiter, bis ich dann bei Ring Racing war. Bei Ring Racing habe ich mich komplett auch um die Zeitnahme vorne gekümmert. Wir waren zu zweit bis zu dritt für 8 Autos zuständig und haben da eben alles koordiniert, weil die 8 Autos müssen auch irgendwie beim Boxenstopp, das muss alles passen. Und dann ging das so weiter. Bin dann auch bei Car Collection noch mit in die Creventic reingegangen, in die 24-Stunden-Series und habe das Kirchhoff-Auto mehr oder weniger, ja, teilweise auch mit Thorsten zusammen dann auch die Strategie so ein bisschen gemacht und eben da die Zeitnahme und die Boxenstopps koordiniert. Und dann kam eben, ja, dann war ich noch bei Hofer zwischendrin, aber auch eigentlich mit zusammen mit Equipe Vitesse parallel. Da war ich zunächst auch, habe ich was ganz anderes gemacht. Da war ich in der Küche und war auch Küchenchefin. Wir hatten teilweise bis zu 100 Leute zu verpflegen. Und habe dann eben auch mal die Seite mir, ja, betrachtet, bis ich dann auch mit an die Boxenmauer wieder gegangen bin und die Zeitnahme da gemacht habe, beziehungsweise auch die Strategie der anderen Teams beobachtet habe.
Guck mal, Thorsten, ja, hier, ne? Karten damals noch in der Box, kennst du das noch?
Das kenne ich aber auch noch ganz gut, da kann ich quasi auch bestätigen. Ja. 2016 haben Jill und ich das letzte Jahr zusammen an der Boxenmauer verbracht, bis wir dann in die Box umgezogen sind mit den Kommandoständen. Ja. Dubai 2016. Ja. Im Sandsturm.
Genau.
Ja, als wir den Podcast mit Dennis Fährlemann hatten, quasi live aus Dubai, und da meinte er auch, dass sie damals das Auto entsanden mussten und die Box leer fegen. Also ich glaube, da waren schon schöne Geschichten dabei, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ein Laptop ist dann immer extrem sandig nach den 24 Stunden, ja.
Wenn wir uns jetzt mal die Aufgaben anschauen, die für dich an einem Wochenende so anstehen, wenn wir, sag ich mal, zum GTC-Race kommen, was können wir uns da vorstellen, was du dann von Freitag bis Sonntagabend oder wahrscheinlich eher sogar Montag alles zu tun hast?
Also eigentlich beginnt es vorher schon mit Personalplanung, welche Mechaniker brauchen wir, wie viele brauchen wir. Dann, gut, GTC ist jetzt eher Deutschland, aber es gibt ja auch europaweit mit Flügen oder generell der Transporte eben vom Personal und auch Hotelbuchungen. Und vor Ort, da gibt es dann Teammanager-Briefing, wo wirklich die ganzen Infos kommen mit Boxenstopps und was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Die Kommunikation zwischen der Rennleitung und dem Team oder den Fahrern, das liegt bei mir. Und ja, sämtliche Deadlines einzuhalten. Im GTC Race zum Beispiel haben wir ja die Reifenlimitation und müssen eben da auch die Barcodes kontrollieren, müssen die abgeben. Das waren alles meine Aufgaben. Und dann während den Sessions war ich eben auch ja, an der Boxenmauer, habe den Funk zum Fahrer gehabt. Ich habe da die ganze Strategie übernommen. Wenn wir Boxenstopps hatten, dann eben auch da den Pflichtboxenstopp einhalten und ansonsten, ja, die Fahrer bei Laune halten, die Fahrer vor allem auch zusammentrommeln, sehen, dass sie sich dass sie zum Wiegen gehen, dass sie zur Fahrerbesprechung gehen. Das ist auch sowas, was gerne vergessen wird. Wenn Zuschauer jetzt ja endlich wieder dabei sind, dann eben auch, sind Autogrammkarten aufgefüllt, haben wir vielleicht Flaggen für Kinder oder so Kleinigkeiten eben.
Also vieles, wo man sich im ersten Moment gar nicht so bewusst ist, also wie du gerade sagst, Autogrammkarten, Flaggen und so weiter, das ist ja alles das, was du auch neben dem Hauptgeschäft noch alles auf dem Zettel haben musst.
Ja, genau. Vor allem gerade bei der VLN ist mir das letztes Jahr extrem aufgefallen, die sind super schnell immer leer. Und so schnell kann man gar nicht gucken, wie man sie auffüllen muss wieder. Und ja, es sind alles so Kleinigkeiten. Dann ruft der noch, dann fehlt da was, oder ja, man ist eigentlich nur am Rennen.
Ja, ich glaube, das glaube ich dir. Ich sagte es ja eben bereits schon, ihr habt euch auf den GT3-Bereich konzentriert. Jetzt gerade auch Stichwort NLS, da seid ihr seit mehreren Jahren ja, mit dem Audi A8 im Einsatz. In anderen Rennserien, wie zum Beispiel den GTC Race, da setzt ihr auf einen AMG GT3 der neuesten Generation. Warum habt ihr euch denn dafür zwei Marken in den verschiedenen Rennserien entschieden?
Also bei uns ist das anders wie bei den meisten anderen Teams so, dass wir wirklich nur Kundenautos haben. Also wir haben keine eigenen Fahrzeuge, sondern wir haben wirklich unsere Kunden, die kommen zu uns mit ihrem Fahrzeug und geben das bei uns in Betreuung. Und dementsprechend ist es natürlich ja, der Geschmack der Kunden und einfach Kundenentscheidung, mit welchem Fahrzeug sie fahren möchten. Ja, wir haben in der Tat eigentlich mehr AMGs, aber haben eben auch einen Kunden, der das damalige Kirchhoff-Auto, das Thorsten und ich noch in Dubai zusammen betreut haben, dann gekauft hat. Und der möchte eben mit dem Audi fahren. Und ja, da sind wir eigentlich sehr gebunden an die Fahrer und an die Kunden und setzen das Auto ein, was sie fahren möchten.
Okay, also zusammengefasst kann man sagen, die Mannschaft stellt ihr, so zum Beispiel wie Renningenieure?
Wenn wir Renningenieure brauchen, dann ja. Also, das Personal stellen wir auf jeden Fall, ja. Das besorgen wir und da kümmern wir uns drum. Wie gesagt, unsere Kunden, die haben ihr Auto. Die kommen zu uns, sagen, hier, ich möchte mit dem Auto das und das Rennen fahren, kümmert euch drum. Und dann ist wirklich also von der Personalplanung über die Hotelplanung, selbst die Essensplanung, egal was, das läuft alles über uns dann, ja.
Ja, das ist wahrscheinlich dann der Unterschied. Also da sagtest du ja gerade, zu den großen Teams dann mit eigenen Autos an die Rennstrecke kommen und dann dementsprechend loslegen. Genau, das ist wahrscheinlich das Thema, was ihr 2021 mit dem Rent-to-Drive Cup Porsche in der Klasse SP8 hattet, oder?
Ja, genau, das war eben auch der Fall. Also Rent-to-Drive ist die Familie Ackermann, ist eine sehr befreundete Familie von uns. Also die Tochter ist meine beste Freundin. So kam natürlich auch der Kontakt zustande, beziehungsweise auch der Michael Heimrich, der unseren Audi fährt. Ist früher auch schon bei Rent-to-Drive gefahren, so ist eben ja die Beziehung, der Bezug dahin gegeben und da kam eben dann auch jetzt die Zusammenarbeit im letzten Jahr mit dem Cup MR und auch die zwei Cayman werden von uns mit unterstützt und mit betreut.
Okay. Ich muss immer wieder feststellen, also die Welt ist klein. Ja, jetzt ist sogar das noch deine beste Freundin. Ich merke es auch immer wieder bei Thorsten auch, wenn du sagst, ja, guck mal, wie sieht's denn aus? Können wir vielleicht den oder den nochmal fragen für einen Podcast? Und dann kommt halt meistens die Antwort von Thorsten. Ah ja, ich guck mal, wie zum Beispiel jetzt im Falle von dir, Jill. Ja, ich frag sie mal. Also ich frage mich, wie sieht eigentlich deine Kontaktliste bei dem Telefon aus? Das ist ja unnormal.
Also generell würde ich uns Motorsportler mal alle als eine Familie bezeichnen. Es ist wie in jeder Familie, den einen magst du ein bisschen mehr, den anderen magst du ein bisschen weniger. Ja, aber generell denke ich, kann man das schon so sagen, oder Jill?
Ja, absolut. Also man kann wirklich auf jeder Rennstrecke dieser Welt sein und trifft doch irgendwo immer die gleichen. Das ist ja, für mich ist das auch eine riesengroße Familie. Also ich habe auch einen riesen Freundeskreis wirklich im Motorsport. Klar, wenn man so viel unterwegs ist, ist das halt eh gegeben. Und ja, es ist eine riesengroße Familie. Man hilft sich gegenseitig. Also das ist egal, wo man ist. Wir haben jetzt zum Beispiel auch mit der Schnitzelalm, mit Schnitzelalm Racing, durch die Winterserie hat man einfach so einen Zusammenhang und das ist wie eine große Familie. Also ich habe schon gesagt, eigentlich letzten Winter war das so für uns so, wie so ein Zirkus eigentlich. Wir sind mit den ganzen Teams zusammen von Rennstrecke zu Rennstrecke gereist, so von Dezember bis jetzt letzte Woche. Und ja, es war immer auf dem Parkplatz stehen alle LKWs doch wieder nebeneinander, egal, auch wenn ein anderes Team einem irgendwo mitten in Frankreich entgegenkommt. Man kennt sich und man winkt sich und das ist alles eine ganz große Familie.
Ja, jetzt Feucht von T3, der hat Anfang des Jahres hier bei uns auch im Podcast mal gesagt, eigentlich sagt man ja immer so schön, ja, die Welt ist ein Dorf, aber im Motorsport muss man ja dann durchaus sagen, die Welt ist eine Einraumwohnung. Weil wirklich so viele Leute, die man dann alle kennt, auf doch so engem Raum dann doch immer wieder zusammenkommen und du dich dann immer wieder triffst, ne?
Ja, das stimmt. Also jetzt auch letztes Wochenende bei der GT Winter Series in Barcelona. Man trifft wirklich immer wieder irgendwo die gleichen und dann unterhält man sich und ach ja, ich war auch schon bei dem Team und da und ja, ich kenne dich doch daher und du hast doch vor 10 Jahren da bei uns mal ein Auto abgeholt und ja, das ist, man kommt immer wieder zusammen.
Ja, wo du das gerade sagst, ihr wart ja über den Winter nicht in Deutschland und habt dieses wunderschöne deutsche Wetter gar nicht genießen können. Kann ich irgendwie ehrlich gesagt gar nicht verstehen. Ihr wart ja dann also unten im Süden in der schönen Sonne. Seid ihr dann da auch mit dem Wohnmobil unterwegs oder ist der Truck ein wenig ausgebaut, dass man euch da oder dass man sich da heimisch fühlen kann?
Ja, also unser Truck ist so ausgebaut. Wir haben da ja, ein Büro oder eine Sitzecke, Sitzgelegenheit. Das ist wie so ein kleines Wohnzimmer quasi. Dann haben wir eine kleine Küche da drin. Vorne in der Zugmaschine sind zwei super ausgebaute Betten. Also das ist schon, das funktioniert ganz gut. Und es gibt aber auch, wenn wir mehrere Leute sind oder so, gibt es auch viel an den Rennstrecken. In Portimao zum Beispiel, da fühlen wir uns schon fast zu Hause. Da waren wir jetzt so oft. Da haben wir direkt oben an der Rennstrecke uns so ein Apartment immer angemietet und sind dann doch eher in den Apartments. Aber der LKW ist so weit ausgebaut, dass wir wirklich zum Beispiel in Aragon oder so nirgendwo hinfahren müssen.
Ja, gut, das macht es dann für euch auch A, heimisch und ihr habt dann auch nicht unbedingt große laufende Kosten, oder?
Ja, klar, das ist das eine und man ist ein bisschen flexibler. Man sagt, okay, heute können wir früher abreisen, dann können wir noch den ersten Teil fahren oder so. Man muss nicht groß noch irgendwie auf die Zeiten achten, auschecken oder irgendwas.
Ja, nachdem ihr ja dann 2020 mit Mario Hirsch auf einem AMG GT3 im GTC Race Meister geworden seid und dann das Ganze auch im Goodyear 60 für euch entscheiden konntet, seid ihr dann im letzten Jahr ebenfalls im International GT Open gestartet. Ein weiterer Schritt für euch als Team, genannt wurde ihr da als Twin Bush bei Equipe Vitesse. Und da ging es ja dann. Ja, bei diesem ersten Start auch hoch her, ne?
Da haben wir doch eine kleine Flugeinlage gehabt. War leider nicht so geplant, war auch absolut nicht irgendeine Absicht, auch wenn das leider doch ziemlich bei manchen so angekommen ist. Also es kamen leider echt richtige Hassnachrichten an. Das war natürlich absolut keine Absicht und das so wollten wir auch nicht in dieser Serie uns zeigen. Und ja, es ist passiert, es war leider ein kleiner Fehler. Aber es ging allen gut, nur die Autos hatten was. Das Kontrahentenauto konnte sogar noch weiterfahren. Also von daher ist alles gut gegangen.
Ja, eben. Also sowas passiert halt auch, gerade wenn du dann halt auch am Limit bist. Aber man kann das Ganze auch tot diskutieren, meiner Meinung nach. Ja, that's Racing, oder?
Ja, absolut. Also es von unserer Seite aus und auch vom Dominik her kam direkt die Entschuldigung. Es war eben ein Fehler von unserer Seite aus und ja, das passiert.
Ja, eben. Also shit happens und ja, es ist auch ein Fehler, der ihm vorher noch nie passiert ist. Von daher schwamm drüber. Wie fällt denn aber allgemein euer Resümee zum International GT Open aus?
Also für uns ist das eine super Serie. Der Veranstalter ist super freundlich, super lieb, hilfsbereit. Wenn man da irgendwie gerade am Anfang, wo wir wirklich noch komplett neu waren in der Serie und es war nun mal durch das Internationale wirklich was ganz anderes für uns. Die haben uns unterstützt, die haben uns geholfen. Es war super. Auch mit unserem familiären Team haben wir uns da super wohl gefühlt. Es war natürlich ein riesengroßer Schritt, vor allem auch also für uns als Team, wir hatten auf einmal den Boxenstopp in einer ganz kurzen Zeit zu absolvieren, wo wir auch viel trainiert haben und auch die Fahrer, der schnelle Fahrerwechsel, was bei uns eben ein riesengroßes Problem ist, weil zum einen haben wir von den Fahrergrößen einen riesen Unterschied und es gibt ja dann die Sitzschalen. Wir nennen die auch ganz gerne Maxi-Cosi, weil die von unserem Dominik doch etwas größer ist. Und das auszutauschen dauert einfach auch schon einige Sekunden. Und bei den Amateuren ist es wirklich so, es ist ganz wichtig, dass die ganz fest im Sitz sitzen. Und vor allem, dass auch der Beckengurt wirklich richtig festgezogen ist. Da gab es ja leider schon schwere Unfälle. Und die Amateure fahren nicht raus, wenn der Gurt nicht hundertprozentig fest sitzt. Und da haben wir leider noch ein bisschen zu kämpfen und müssen uns da noch ein bisschen verbessern in der Zeit, dass eben wir da nicht zu viel Zeit verlieren, weil das Boxenstoppfenster ist wirklich sehr, sehr, sehr gering bei der GT Open. Und ja, da fehlt noch einiges, dass wir sagen können, okay, unser Amateurfahrer ist hundertprozentig fest angeschnallt, wir können ihn auch so rausschicken und verlieren auch beim Boxenstopp keine Zeit. Das ist so unser Punkt, wo wir uns noch ein bisschen, wo wir dran arbeiten müssen.
Gut, es war euer erstes Jahr in der Serie, von daher kann man das auch, glaube ich, ja, als entspannte, lehrreiche Rennen sehen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also für uns war das dadurch, dass der Sieg im GTC Race war im Jahr vorher, war das für uns der logische Schritt, einfach der nächste Step. Und ja, im Prinzip hat es auch gut funktioniert. Wie gesagt, beim Boxenstopp haben wir leider noch zu viel Zeit verloren. Wir haben das Thema auch generell bei der GT Open angesprochen, dass eben die Amateure, es ist leider wirklich in den meisten Autos so, dass die wenigsten richtig fest angeschnallt sind und das ist halt auch ein Riesenpunkt der Sicherheit und ob man da vielleicht uns entgegenkommt, wir müssen noch mehr trainieren und dann sieht man weiter, ja.
Ja, Thorsten, kannst du sonst einmal ganz kurz für den Zuhörer, der das GT Open vielleicht nicht kennt, das einmal kurz erklären? Ist es vergleichbar mit dem ADAC GT Masters?
Ist schwer zu sagen, ob du es mit dem GT Masters auf eine Schiene setzen kannst. Es ist auf jeden Fall keine schlechte Serie. Also ich habe GT Open auch schon gemacht mit Optimum Motorsport aus England. War auch ziemlich begeistert, muss ich sagen. Ja. Also wir haben das 2 Saison lang gemacht. Das war schon cool.
Ja, ich meinte, weil Jay gerade sagte, mit Minimum Standzeit und Fahrerwechsel und so weiter.
Ja, klar, von den Regularien her schon. Ich meinte jetzt einfach von der Kategorie her, ob du das so direkt gleichsetzen kannst. Ja.
Gut, man hat einen Reifenwechsel bei der GT Open. Das hat man ja im Masters nicht. Und das zweite Rennen sind auch, teilweise unterschiedlich auch das erste Rennen, das sind 70 Minuten. Und da wird auch nachgetankt. Also ist dann dementsprechend, man hat 4 Mechaniker am Auto, die Reifen wechseln, tanken. Masters macht man ja eben mit 2 Leuten in den Luftdruck. Und ja, fahrerisch kann man es nicht gleichsetzen. Aber ich denke, es ist so eine gute Zwischenstufe.
Genau, das wollte ich damit mehr oder weniger ausdrücken, ja. Also du kannst im Prinzip nicht die eine mit der anderen Serie vergleichen. Und vom Niveau her, weiß ich nicht, würde ich schon hoch ansetzen, Jill, oder?
Ja, ich glaube, dieses Jahr wird es auch sehr viel stärker. Also die letzten 2 Jahre haben die doch Corona-bedingt, glaube ich, echt Einbußen gehabt. Aber was man so dieses Jahr hört und sieht, wird es, glaube ich, echt stark sogar.
Ja.
Ja, ich finde auch, der Rennkalender, das darf man auch nicht vergessen, einer, der sehr abwechslungsreich ist auf vielen unterschiedlichen Rennstrecken, die dann auch eine ganz andere Anforderung an Fahrer und Material haben, ne?
Ja, absolut. Also für uns ist das ein sehr schöner Kalender. Leider zeitlich schaffen wir das nicht alles. Aber ich denke schon, dass wir dieses Jahr da nochmal auftauchen werden. Und ja, es sind tolle Rennstrecken dabei, auf jeden Fall.
Ja, kommen wir dann jetzt mal wieder zurück in die Heimat nach Rheinland-Pfalz, Richtung Eifel. Als Team seid ihr ja beim 24-Stunden-Rennen noch nie am Start gewesen, wart aber dann doch mit dabei, mit Rent to Drive unter anderem. Warum haben wir bis dato noch keinen Einsatz gesehen beim 24-Stunden-Rennen mit einem R8 beispielsweise?
Naja, zum einen ist das eine riesengroße Kostenfrage. Man braucht wirklich auch Sponsoren oder Fahrer, die das Ganze tragen können. Und zum anderen, ja, haben wir uns immer ein bisschen schwer getan mit unserer AM-Besatzung, mit den Amateuren, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt mit dem GT3 in dieses Mega-Starterfeld rein. und wollten da einfach noch ein bisschen, ja, erstmal die NLS und VLN-Läufe fahren, um ein bisschen Routine zu kriegen und unsere Amateurfahrer auch so ein bisschen darauf vorzubereiten.
Ja, das stimmt. Wobei man aber sagen muss, Arno Klaasen ist ja schon eine Größe oben auf dem Ring, ne?
Ja, absolut. Aber es geht ja auch eben immer um die richtigen Amateure, wie jetzt zum Beispiel unser Michael Heimrich, den wir wirklich, er ist auch schon viel 24 Stunden und Nordschleife und so gefahren, gar keine Frage, aber auf dem GT3-Auto ist es dann doch nochmal was anderes. Aber Hauptthema war eigentlich immer die finanzielle Sache.
Das ist es halt auch immer, was man sich dann gut überlegen muss. Für ein Wochenende ist es dann ja doch schon sehr, sehr, sehr viel Geld, was man in die Hand nehmen muss. Und wenn es dann vielleicht noch nicht mal mehr zu Ende gefahren werden kann, ist es halt eine sehr, sehr bittere Sache dann auch irgendwo, oder?
Ja, klar. Und wie gesagt, man muss da wirklich, es kann nicht einer alleine zahlen und auch keine zwei Leute. Also da braucht man Sponsoren oder eben Fahrer, die das nötige Kleingeld mitbringen.
Ja, das nehme ich jetzt mal als Überleitung zu diesem Jahr, Jill. Eure Fans hatten ja die Möglichkeit, in den sozialen Netzwerken zu sagen, wo sie euch 2022 gerne sehen würden. Jetzt ist es ja offiziell, ihr seid nun bei der Jubiläumsausgabe der 24 Stunden in der Eifel am Start mit der neuen Ausbaustufe des Audi R8 mit zwei Fahrern, die einigen von euch da draußen bekannt sein dürften. Wie ist es denn jetzt? Ja, doch in diesem Jahr dazu gekommen, dass ihr oben bei den 24 Stunden dabei seid.
Ja, wir haben das Glück gehabt, dass wir den Pierre Kaffer und den Ilia Erhardt näher kennenlernen konnten. Und so kam eben jetzt der Deal zustande, dass wir starten bei NLS 2 und dann 24 Stunden Qualilauf sowie eben das 24-Stunden-Rennen fahren dürfen mit Ilia Erhardt, Pierre Kaffer, Michael Heimrich und Arno Klaasen auf einem Vedol-designten eben Audi R8 Evo 2, auch powered noch bei Teze und vielen anderen Sponsoren, die es uns einfach ermöglicht haben, dass wir jetzt gerade auch bei dieser Jubiläumsausgabe an den Start gehen können. Bisschen schade ist es, dass wir nicht die Startnummer 50 haben dürfen, mit der wir eben in der NLS immer fahren, aber ist natürlich verständlich, dass es die 50. Ausgabe ist und da dann nicht uns zugesprochen wird. Aber wir freuen uns riesig, dass das zustande kam. Und ja, ich glaube, das wird ein super Rennen.
Ja, du, das glaube ich auch. Vor allen Dingen, wenn man sich mal euer Auto anguckt, die, die das noch nicht getan haben, geht mal bitte auf die Instagram- oder Facebook-Seite von Equipe Vitesse und guckt euch mal die Bilder von dem Auto an. Ist wirklich ein Hingucker, meiner Meinung nach. Wie siehst du es, Thorsten?
Ich finde es auch schön, ja. Ich mag das Vedol-Design sowieso und also von daher, mir gefällt es sehr gut.
Ja, Thorsten, was denkst du dann? Was können wir von Equipe Vitesse erwarten? Dich frage ich gleich nochmal, aber mal an dich. Was meinst du, Thorsten? Wohin kann die Reise gehen?
Oh, ich sag mal, das wird bestimmt spannend. Ich denke, es ist eine ganz gute Fahrerpaarung.
Ja, du, das mal auf jeden Fall. Da denke ich, ist auch einiges möglich, gerade auch nach vorne. Jill, was ist euer Ziel fürs Rennen? Primär wahrscheinlich erstmal durchkommen, oder?
Genau. Durchkommen ohne Probleme natürlich. Aber wir träumen schon so ein bisschen von, ja, ein Podium in der Pro-M-Klasse wäre schon unser Ziel. Klar, es muss alles gut laufen, weil durch das Reglement mit den ganzen Standzeiten für die Boxenstopps ist halt, wenn man auch nur einen Reifenschaden hat, ist eigentlich fast schon das Rennen gelaufen. Man kann nicht wirklich groß noch was aufholen. Aber Pierre Kaffer konnte ja 2019 das 24-Stunden-Rennen gewinnen. Der Arno ist jetzt auch schon bei seiner 22., 23. Ausgabe. Er fährt immer wieder, ich meine, er ist in der VLN, ich glaube, er hat mittlerweile 26 Siege. Also er kennt die Nordschleife auf jeden Fall gut. Und auch der Elia, wir haben uns eigentlich alle das Ziel gesetzt, eben das Podium. Der Pierre und der Elia konnten ja 2020, sind sie ja haarscharf am Podium vorbeigeschraubt, sind ja, glaube ich, Vierter geworden. in der Pro M und ja, da ist unser gesamtes Ziel natürlich, aufs Podium zu fahren. Aber man muss ankommen, 24 Stunden sind lang, 24 Stunden auf der Nordschleife noch viel mehr. Wir hoffen, dass auch 24 Stunden am Stück gefahren werden.
Ja gut, das ist ja auch so ein Faktor.
Ja.
Ja, und dann mal sehen, wo wir dann am Ende stehen.
Ja, das ist es. Letztes Jahr ja leider die lange, lange Unterbrechung, wo man eigentlich ja dieses Jahr sagen könnte, Ende Mai könnte es ja mit dem Wetter in der Eifel eigentlich recht gut sein. Ja.
Könnte.
Ja, genau.
Also wir haben auch schon Schnee gehabt Ende Mai.
Eben, oh ja, daran kann ich mich dann auch noch gut erinnern, wo wir bei uns zu Hause damals losgefahren sind und dann oben waren, hier in der Eifel, und ich dachte, was ist denn eigentlich hier los?
Aber wir haben jetzt jahrelang hintereinander eigentlich nur schlechtes Wetter gehabt, da hoffen wir einfach mal, dass jetzt auch wieder ein gutes Jahr kommt. Ja, ich glaube, die letzten 2 Jahre zusammengezählt waren nicht mal 24 Stunden, habe ich mir jetzt sagen lassen. Also wir hoffen mal, dass wir jetzt wirklich 24 Stunden durchfahren können.
Das hoffe ich wirklich auch, gerade auch für die Zuschauer draußen, weil sie jetzt dann auch endlich wieder zurückkommen dürfen an die Strecke. Denn ja, wer es doch auch nach dieser ganzen Pandemie-Geschichte das Geilste, wenn dann auch ein trockenes 24-Stunden-Rennen mit Party und Co. wieder stattfinden könnte.
Ja, absolut. Also ich glaube, ich war 2017 das erste Mal als wirklich Zuschauer dabei und da war, glaube ich, auch so ein mega super Wetter und habe mir das dann auch mal wirklich von der Strecke aus angeguckt. Wir sind mit dem Roller so ein bisschen rumgefahren und das war ja gigantisch. Und jetzt, wo wirklich endlich wieder die ganzen Zuschauer und die Fans da sein können, auch noch die Jubiläumsausgabe. Also ich hoffe sehr auf perfektes Wetter für alle.
Das hoffe ich wirklich, wirklich auch. Eure Fahrer auf dem Auto, die machen ja auch ja, YouTube, was das angeht. Also Elia Erhardt und Pierre Kaffer. Können wir da was erwarten?
Ja, richtig. EFP Racing hat da ja den Kanal und es wird auch definitiv von uns was zu sehen geben. Das auf jeden Fall.
Okay. Ja, mittlerweile ist dahingehend natürlich viel möglich. Ich meine, wir machen ja auch einen Podcast zusammen, Thorsten.
Auch korrekt, ja.
Ja, also von daher könnt ihr vielleicht auch bald einen YouTube-Channel ins Leben rufen. Warum nicht?
Wir gucken uns das mal an und sehen dann weiter. Also ich meine, die Kameraleute werden da sein und ja, mal sehen, was es so ergibt.
Ja, beim Saisonstart der NLS, da seid ihr noch nicht dabei. Ihr werdet erst bei NLS 2 vor Ort sein, richtig, ne?
Genau, und beziehungsweise nur bei NLS 2. Also NLS 3 lassen wir auch wieder aus. Da bereiten wir uns dann schon ja, aufs Quali-Rennen vor. Und ja, werden eben NLS 2 jetzt uns dann mal in 2,5 Wochen anschauen, ja.
Ja, wie sieht denn jetzt eigentlich so euer restliches Programm aus? Du hast es eben schon gesagt, dass ihr die GT Open, wenn ich das richtig verstanden habe, auch fahrt und GTC Race sowie Dunlop 60 auch?
Also GT Open wird garantiert ein Gaststart sein, also 1 bis 2 Rennen, denke ich schon. Wir fangen jetzt erstmal an, parallel zu NLS 2 werden wir mit vermutlich 2 AMG GT3 bei der STT in Oschersleben fahren und werden auch weitere STT-Läufe fahren, was dann, ob GTC Race, P9 Challenge oder irgendwas noch in Frage kommt, das ist jetzt noch gar nicht hundertprozentig final. Unsere Fahrer suchen sich da auch so ein bisschen, ich sag mal, die schönen Rennstrecken raus, was wir auch bei der GT Open schon gesagt haben, da sind tolle Strecken dabei. ADAC Racing Weekend ist mit der STT dieses Jahr am Salzburgring. Da werden wir auf jeden Fall auch an den Start gehen. Zumal das für unseren Mario Hirsch einfach auch mehr oder weniger die Heimstrecke ist. Und da werden wir sicher sein. Und was dann noch kommt, wir planen auf jeden Fall noch ein weiteres Highlight, vielleicht mit dem AMG. Entweder in der Creventic oder in anderen Rennserien. Da mal sehen, ob wir da noch für dieses Jahr schon ein Endurance-Rennen noch zusammenbekommen.
Also da können wir uns auf jeden Fall auf viel Renn-Action von euch freuen. Ganz kurz, die STT, das ist die Spezial-Tourenwagen-Trophy.
Genau. Richtig,
ja. Für die, die es jetzt nicht unbedingt kennen. Und da fahren ja auch große Namen mit, wie zum Beispiel Alsen, ne?
Uwe Alsen und Jürgen Alsen, richtig, ja.
Da gab es dann auch damals noch schöne Bilder mit dem Turbinchen beim 24-Stunden-Rennen. Ja, wo nicht unbedingt alles rund lief. Ja, aber apropos 24-Stunden-Rennen, da freue ich mich wirklich drüber und viele andere da draußen auch, dass ihr bei der Jubiläumsausgabe jetzt mit dabei seid. Vielleicht sehen wir euch dann, oder vielleicht kommt der eine oder andere bei euch dann auch in der Box vorbei, um sich eine Autogrammkarte von den Fahrern oder so abzuholen, ne?
Auf jeden Fall. Also wir freuen uns immer über Fans. Wir versuchen auch immer, den Kontakt zu halten und uns wirklich Zeit zu nehmen, und auch Fragen zu beantworten. Klar kommt das immer so ein bisschen auf die Situation und den Zeitplan drauf an, aber ich glaube, das merkt man dann relativ schnell, wenn es stressig wird. Und ansonsten sind Fans immer sehr gerne bei uns willkommen, gerade in den Zwischenzeiten. Wir nehmen uns gerne die Zeit und schauen, was wir machen können.
Ja, liebe Leute, das soll es erstmal dann auch für heute gewesen sein. Dir, Jill, danke, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe zu danken. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, auch dir, Thorsten, danke. Und euch da draußen wünschen wir weiterhin eine schöne und gute Woche. Wir hören uns dann zu einer neuen Folge wieder hier auf Race Week. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, Matthias. Ciao, Jill.
Ciao, ciao.